Deutsche Welle. Fokus Nahost.
Vor 30 Jahren hat das Geiseldrama in der US-amerikanischen Botschaft in Teheran begonnen. Der Fokus Nahost blickt zurück auf das Ereignis selbst, aber auch auf die Eiszeit, die seitdem in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran herrscht. Mein Name ist Cordula Denninghoff. Herzlich willkommen. Vor der US-amerikanischen Botschaft haben sich iranische Studenten versammelt, um gegen die USA zu protestieren. Plötzlich kippt die Stimmung. Einige Studenten stürmen die Botschaft und nehmen die Mitarbeiter als Geiseln. Der Beginn eines 444 Tage dauernden Politdramas, das das Verhältnis zwischen dem Iran und den USA nachhaltig belastet hat. Bis heute haben die beiden Staaten keine diplomatischen Beziehungen zueinander aufgenommen. Ulrich Pick blickt zurück auf 30 Jahre Eiszeit, die mit überkochenden Emotionen begonnen hat.
Es war gegen 10.45 Uhr, als einige Dutzend revolutionstreue Studenten, begleitet von Tod Amerika rufen, auf das Gelände der amerikanischen Botschaft drangen und zum Schrecken der Weltöffentlichkeit 66 US-Bürger in ihre Gewalt brachten. Ayatollah Khomeini ließ sie gewähren. Weder befürwortete er die Aktion, noch verurteilte er sie. Denn er wusste, dass mit jedem Tag, den die Geiselnahme dauerte, seine Autorität wuchs und damit zugleich auch der Druck auf Washington. Da Verhandlungen erfolglos blieben, sah US-Präsident Jimmy Carter nur einen Ausweg. Entsprechend startete er am 24. April 1980 eine militärische Befreiungsaktion. Mit verheerenden Folgen, wie er einräumen musste.
Nachdem sich das Team nach meiner Anordnung zurückgezogen hatte, sind zwei Hubschrauber am Boden zusammengestoßen. Es gab keine Kampfhandlungen, aber zu meiner Bestürzung kamen 8 Besatzungsmitglieder ums Leben. Aber wir werden nicht aufgeben.
Die missglückte Rettungsaktion ließ Carters Popularität sinken und an seiner Stadt wurde im November 1980 Ronald Reagan ins Weiße Haus gewählt. Doch am Tag, an dem dieser in sein Amt eingeführt wurde, kam auch Carter noch einmal ins Rampenlicht. Denn am 20. Januar 1981 konnte der abgewählte US-Präsident seine freigelassenen Landsleute in Frankfurt am Main in Empfang nehmen. Nach genau 444 Tagen Geiselhaft.
Ich möchte es ganz deutlich sagen, dass die iranische Regierung, alle, die dafür verantwortlich sind, auf alle Zeiten verdammt sein mögen für diese Behandlung, die sie unseren Mitbürgern haben angedeihen lassen.
Die Besetzung der US-Botschaft zerrüttete die Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Dabei war sie eher eine Art Spontanaktion. Das jedenfalls sagt Abbas Abdi, der damals einer der Hauptinitiatoren war und heute innenpolitischer Gegner des Regimes.
Es gab keine Planungen für eine längere Aktion. Das war gar nicht beabsichtigt. Die Studenten wollten auf jeden Fall nicht länger als 5 Tage dort bleiben und dachten, die Botschaft nach 5 Tagen zu verlassen.
Offiziell herrschte zwischen Washington und Teheran Eiszeit. Tauwetter zog erst 1997 auf, als der Reformer Mohammed Khatami zum iranischen Präsidenten gewählt wurde. In Genf trafen sich Unterhändler zu geheimen Gesprächen, allerdings ohne durchgreifenden Erfolg. Und als ob der Abbruch dieser Kontaktaufnahme ein schlechtes Vorzeichen gewesen wäre, verhärteten sich unter George W. Bush die Fronten abermals. So bezeichnete der US-Präsident in seiner State of the Union-Rede im Januar 2002 den Iran zusammen mit Irak und Nordkorea als Achse des Bösen. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Doch so unnachgiebig die Haltung Bushs gegenüber Teheran auch war, als Weihnachten 2003 ein Erdbeben in der südostiranischen Stadt Bam 30.000 Menschen tötete, schickten selbst die USA Helfer. Gleichzeitig zu dieser Annäherung wurde bekannt, dass Iran neue Atomreaktoren baut und somit den Weg einschlagen kann, möglicherweise Kernwaffen zu produzieren. Während Teheran stets betont, man habe als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrages das Recht auf die friedliche Nutzung von Atomtechnik, ist Washington so tief beunruhigt, dass Präsident Bush sogar einen Militärschlag gegen die Islamische Republik in Erwägung zog. Ein Vorgehen, von dem sein Nachfolger Barack Obama zwar nicht Abstand nahm, gleichwohl aber auf eine andere Strategie setzte. Er schlug einen Weg der Annäherung vor.
Diesen Prozess kann man nicht durch Drohungen vorantreiben. Wir suchen ein ehrliches Engagement, das auf gegenseitigem Respekt fußt. Auch Sie haben die Möglichkeit. Die Vereinigten Staaten möchten, dass die Islamische Republik Iran ihren rechtmäßigen Platz in der Völkergemeinschaft einnimmt. Sie haben darauf ein Recht, aber dieser Platz kommt durch wirkliche Verantwortung.
Vor wenigen Wochen, Anfang Oktober, bei den Gesprächen über Irans Atomprogramm, saßen sich in Genf erstmals seit 30 Jahren Vertreter aus Washington und Teheran wieder direkt gegenüber.
Ulrich Pick hat das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran beleuchtet. Genau 3 Jahrzehnte später, am Rande der offiziellen Demonstration zum Jahrestag der Erstürmung der US-Botschaft in Teheran, sind wieder tausende Oppositionelle auf die Straße gegangen, um gegen die Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad zu protestieren. Und jetzt blicken wir nochmal zurück. Im November 1979 war Marjan Parvand 9 Jahre alt. Eigentlich hat sie mit ihrer Familie in den USA gelebt. Sie war mit ihren Eltern in Teheran nur im Urlaub bei Verwandten, als das Geiseldrama in der amerikanischen Botschaft begonnen hat. Im Zuge der Revolutionswirren musste die Familie 4 Jahre lang im Iran bleiben, bevor sie in Deutschland eine neue Bleibe gefunden hat. Heute lebt Marjan Parvand in Hamburg und ist Redakteurin bei der ARD-Tagesschau. Frau Parvand, können Sie sich noch gut an den 4. November 1979 erinnern?
Ich kann mich ganz gut an diesen Tag erinnern, weil ich an diesem Tag tatsächlich die Bilder von der Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft im Fernsehen gesehen habe und gleichzeitig wusste, dass meine Mutter an diesem Tag an der amerikanischen Botschaft vor der Tür warten würde, weil sie unsere Pässe abholen wollte. Wir waren ja, wie Sie gerade gesagt haben, genau zu dieser Zeit wieder im Iran. Es sollte ein Urlaub werden, beziehungsweise meine Eltern waren auch ein bisschen aufgeregt und angespitzt durch die Veränderungen in ihrer Heimat und dachten, okay, wir kehren auf jeden Fall für ein paar Monate zurück, um zu gucken, was dort passiert ist, ob es eine Veränderung von einer Monarchie hin zu einer Demokratie gibt. Und ich war bei meiner Großmutter, wartete auf meine Mutter. Irgendwann haben wir den Fernseher eingeschaltet und haben die Bilder von der Geiselnahme gesehen. Und das war dann der Moment, an dem ich dann anfing, meine Großmutter zu fragen, kommt sie jetzt wirklich wieder? Muss ich Angst haben um sie? Meine Großmutter meinte, nein, nein, das ist schon in Ordnung. Sie hat bestimmt die Pässe. Sie ist nur unterwegs, weil sie sich so freut, dass ihr die Pässe wieder habt und kauft bestimmt für euch ein. Sie wird bald nach Hause kommen.
Aber sie ist nicht nach Hause gekommen.
Nee. Also sie ist schon nach Hause gekommen, aber deutlich später, als sie eigentlich wollte. Ausgemacht war, uns vormittags dazu abzugeben und dann wiederzukommen, irgendwann so gegen Mittag. Und ich glaube, nach Hause gekommen ist sie gegen 19 Uhr. Und sie war aufgelöst, einfach außer sich irgendwie, weil sie davor gestanden hat, als die Geiselnahme in der Botschaft stattfand, weil sie mitbekommen hat, wie irgendwas verbrannt wurde, weil sie die ganze Zeit gedacht hat, hoffentlich sind das nicht unsere Pässe. Und ich habe gleichzeitig halt zu Hause bei meiner Oma gesehen, dass es zumindest Dokumente waren, die die Geiselnehmer und ihre Helfer aus dem Gebäude rausgetragen haben.
Und was ist mit ihren Pässen passiert? Ihre Mutter hat die ja nicht mitgebracht.
Nee, meine Mutter hat sie nicht mitgebracht. Sie waren tatsächlich entweder verbrannt oder ich glaube, es gab ein paar Dokumente, die landeten auch in irgendwelchen Reiswölfen an diesem Tag. Wir wissen nicht genau, was mit den Pässen passiert ist, aber dass sie weg waren, das war klar.
Was hat das für ihr Leben bedeutet?
Also es hat auf jeden Fall das Leben total verändert. Also Sie müssen sich so das All-American-Mädchen vorstellen, in den USA aufgewachsen mit kurzen Hosen und mit einer Mutter und einem Vater, die sie total frei erzogen haben. Und dann hieß es in einem Land aufwachsen, wo auf einmal die Frauen Kopftücher tragen mussten und wo ich in der Schule aufpassen musste, was ich erzähle, weil meine Eltern zu Hause was anderes erzählt haben als das, was ich draußen außerhalb des Hauses erzählen durfte.
Von einem auf den anderen Tag haben Sie erfahren, Sie müssen jetzt in Teheran bleiben, im Iran bleiben. Keiner wusste, wie lange, dass es 4 Jahre lang sein würden. Das wussten Sie ja damals noch nicht. Mm-mm. Wie haben Ihre Eltern diesen Schock verkraftet?
Also ich muss sagen, das war wahrscheinlich relativ zwiespältig. Also Sie haben am Anfang, und das war ja im November 1979, immer noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Auch am 4. November 1979 dachten nicht alle, oh, das ist jetzt ganz schlimm, sondern es gab Hoffnungen. Nach wie vor gab es ein paar Leute, die gesagt haben, es ist vielleicht hin zu einer Demokratie. Deswegen war es halt nicht der Tag, an dem jeder dachte, okay, es ist ganz schlimm, aber es gab schon die ersten Anzeichen. Und für mich, also für mich als Kleinkind war es traumatisch. Ich denke, für meine Eltern war es noch sowas wie ein Fragezeichen. Mal sehen, was hier passiert. Vielleicht ist es ja doch noch eine Veränderung hin zu einer Demokratie. Ich glaube, sogar die Intellektuellen damals hatten nicht wirklich die Hoffnung aufgegeben.
Haben Sie denn immer gehofft, jeden Tag, dass Sie bald wieder zurückfahren können in die USA?
Nee, ich glaube, das hat sich dann verändert. Man ist ja ziemlich adaptionsfähig. Also ich war dann irgendwann, war dann der Iran doch zu Hause und es gab dann Freunde, aber und es gab ja die Familie, die ist, ich habe auch keine besonders kleine Familie, sondern viele Cousinen und Cousins und schwierig war es eher mit der Sprache. Ich sprach damals Persisch, wie eben Menschen, die lange in der eigenen Heimat nicht gelebt haben, Persisch sprechen, also mit einem Akzent. Und aber ansonsten war es, habe ich mich, glaube ich, relativ schnell versucht, in dieses neue Leben einzufinden.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie nach Deutschland ausreisen konnten?
Es gab ja damals, nach der Botschaftsbesetzung, wurden alle möglichen diplomatischen Beziehungen ja erstmal abgebrochen. Also nicht nur die USA haben beschlossen, dass sie keine Botschaft mehr im Iran, also in Teheran, unterhalten werden, sondern auch viele andere Länder. Das hat auch, glaube ich, ungefähr ein Jahr gab es überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwie Kontakt mit anderen Staaten aufzunehmen. Ich glaube, die Schweiz war damals eines der wenigen Länder, Pakistan und so weiter, aber da wollten wir eh nicht hin. Und wir waren darauf angewiesen, dass wir erstmal überhaupt neue Pässe bekommen. Wir hatten ja gar nichts mehr. Und es waren in diesen Unruhen und in dieser Zeit gab es auch ganz wenig Möglichkeiten, überhaupt mit den Behörden auch in Kontakt zu treten, also mit den iranischen Behörden. Deshalb, ich glaube, meine Eltern haben fast 2,5 Jahre damit verbracht, uns neue Pässe zu besorgen. Das hat einfach lange gedauert. Und dann gab es die Möglichkeit, weil Deutschland eine Botschaft im Iran hatte, eben die Pässe dort einzureichen und dann ein Visum für Deutschland zu bekommen.
Waren Sie selbst später dann nochmal im Iran?
Nee. Also da ist die Angst auch zu groß. Da sieht man, wie stark mich denn der 4. November 1979, aber auch die Zeit danach dann doch geprägt hat. Ich wollte nicht wieder die Sicherheit oder das Lebensgefühl, was ich im Westen habe, aufgeben dafür, dass ich dann in einem Land bin, wo ich möglicherweise Dinge, die ich sagen will, einfach nicht sagen kann.
Haben Sie denn noch Kontakt zu Verwandten und Freunden im Iran?
Ja, dank Facebook. Das ist tatsächlich so, dass ich ganz viel Kontakt habe zu meiner Familie, mit Cousinen, Cousins, mit meiner Großmutter, die noch lebt, telefoniere ich auch regelmäßig, beziehungsweise wir schreiben uns E-Mails oder wir skypen ab und zu mal.
Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie so Bilder im Fernsehen sehen vom Juni dieses Jahres, als Unruhen ausgebrochen sind nach der Präsidentschaftswahl und auch jetzt wieder am 30. Jahrestag der Erstürmung der amerikanischen Botschaft in Teheran gehen Tausende auf die Straße. Was empfinden Sie da?
Das ist so zwischen Hoffnung und Trostlosigkeit. Also ich hoffe, dass diese Bewegung eine Veränderung zumindest für die Menschen bewirkt. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man die Niederschlagung sieht, hat man Angst um die eigene Familie, um Menschen, die einem lieb sind.
Das war die Deutsch-Iranerin Marjan Parvand über ihre Erlebnisse während der Botschaftsbesetzung und ihr Verhältnis zum Iran heute. Und das war es auch für heute im Fokus Nahost. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Cordula Denninghoff.